Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon herzlich willkommen. Die Älteren unter uns erinnern sich. Hatte früher eine Zeitung Unangenehmes über eine Person berichtet, so konnte der Betroffene durchaus darauf hoffen, dass nicht nur die Zeit alle Wunden heilt, sondern auch den Mantel des Vergessens über den einen oder anderen Vorfall breiten würde. Es sei denn, Interessierte machten sich aktiv auf, um das Archiv der Zeitung zu durchsuchen. Heute durch die ständige Verfügbarkeit von Bildern, Texten, Daten zu jeder Zeit und an jedem Ort ist es viel leichter geworden, über Personen zu recherchieren. Doch es gibt auch ein Recht auf Vergessenwerden. Und heute hatte der Bundesgerichtshof in zwei Fällen dieser Art Entscheidungen zu treffen. Tobias Gostomczyk ist Medienrechtler und lehrt am Institut für Journalistik in Dortmund. Und ich habe ihn vor dieser Sendung gefragt, seit wann es denn das Recht auf Vergessenwerden überhaupt gibt.
Dieses Recht ist erstmals entwickelt worden in einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der sogenannten Google-Spain-Entscheidung im Jahre 2014 und ist dann festgelegt worden in der Datenschutzgrundverordnung, dort ist es Artikel 17.
Nun hat der Bundesgerichtshof heute zwei Entscheidungen getroffen für zwei Einzelfälle. Können Sie uns erläutern, was dabei herausgekommen ist?
Ja, der Bundesgerichtshof entscheidet natürlich immer in Einzelfällen, aber hat auch immer Aspekte, die eine grundsätzliche Bedeutung haben. Und so ist es auch hier. Es gibt zwei Fälle, die sind auf den ersten Blick relativ ähnlich, unterscheiden sich dann aber in einem springenden Punkt. Im ersten Fall ging es darum, dass ein ehemaliger Geschäftsführer eines Wohlfahrtsverbands einen Artikel, der in einer Regionalzeitung erschienen ist und der zum Gegenstand hatte, dass er sich krank gemeldet hat, und man einen Zusammenhang dazu darstellen konnte, dass dort das Unternehmen oder der Wohlfahrtsverband ein großes Defizit aufgelaufen ist und er dafür verantwortlich ist. Und dort war aber unstrittig, dass die Information, die veröffentlicht worden ist, dass die wahr gewesen ist. Und es stellte sich die Frage, ob alleine ein Zeitablauf, hier in dem Fall waren es 7 Jahre, dazu ausreichend ist und mit Besonderheiten ja auch noch des Einzelfalls, dass dann eine solche Information nicht mehr bei Google auffindbar ist. Zu unterscheiden davon ist immer, ob man es auf der Webseite oder in einem Medienarchiv veröffentlicht werden darf. Da sind die Rechte sehr viel weitgehender. Hier geht es um die Suchmaschine. So, das ist der erste Fall. Im zweiten Fall ging es darum, dass ein Ehepaar, die Finanzdienstleistungen anbieten, über die kritisch berichtet worden ist auf einer Webseite, von der es heißt aus Sicht der Kläger, dass die dubios sei und dass diese Informationen dort gar nicht stimmten. Also da steht, ist strittig, ob die Informationen, die veröffentlicht worden sind, ob die zutreffend sind oder nicht. Und hier hat eben der Bundesgerichtshof unterschiedlich entschieden. Im ersten Fall hat der Bundesgerichtshof gesagt, wenn die Information wahr ist, dann muss man sehr weitgehend dulden, dass eben solche Informationen noch weiter dort auffindbar sind. Also da ist es nicht mehr so, wie man auch hätte meinen können, dass man nach einem bestimmten Zeitablauf und auch bei relativ geringer Persönlichkeitsrechtsverletzung dann einfach Informationen wieder herauslöschen kann oder es ist eine Verlinkung, die dann gelöscht wird, das ja fordern kann. Und hier hat der Bundesgerichtshof jetzt relativ weitgehend gesagt, es gibt keine Vermutung zugunsten der Rechtsverletzung des Betroffenen, sondern es ist im Einzelfall abzuwägen zwischen den verschiedenen Interessen und dann ist auf der einen Seite die Schwere der Persönlichkeitsrechtsverletzung und auf der anderen Seite werden gleich 3 Rechtspositionen genannt, die da anzuführen sind, nämlich die der Suchmaschine, die des öffentlichen Interesses und die desjenigen, der die Information veröffentlicht hat, in diesem Fall die Regionalzeitung.
Kann man dann sagen, dass Google gewonnen hat, in Anführungsstrichen?
Ja, in dem Fall kann man schon sagen, dass Google gewonnen hat, weil die Voraussetzung, unter der gelöscht werden muss, möglicherweise in Zukunft weniger restriktiv gehandhabt wird, weil man sich mehr Spielraum erworben hat, Verlinkungen einfach bestehen zu lassen.
Im zweiten Verfahren hat das Gericht ja die Entscheidung weitergegeben an den Europäischen Gerichtshof. Warum eigentlich?
Ihr stellte sich die Frage, dass die Information ihr strittig war, ob sie jetzt zutreffend ist oder nicht. Also ob es tatsächlich hier um dubiose Finanzdienstleistungen gegangen ist des Ehepaars oder ob das alles erfunden war, wie behauptet worden ist. So hat dort das Ehepaar sich verteidigt, hat gesagt, diese Webseite veröffentlicht etwas, was nicht stimmt, um dann anschließend Gelder zu erhalten, damit das wiederum gelöscht wird. Also fast wie eine Art Schutzgelderpressung. Und hier stellt sich die Frage, was passiert, wenn die Suchmaschine nicht feststellen kann, ob die Information, auf die jetzt verlinkt wird, ob die wahr ist oder ob die unwahr ist. Das ist ja im Einzelfall möglicherweise gar nicht festzustellen oder nur mit sehr hohem Aufwand festzustellen. Und hier stellt sich die grundlegende Frage, wer eigentlich welche Beweispflicht hat. Also muss jetzt zum Beispiel Google nachforschen, wenn Google angeschrieben wird, ob die Information zutreffend ist oder nicht. Oder muss derjenige angeschrieben werden, der die Information ursprünglich veröffentlicht hat und jetzt gefragt werden. Also wie ist das eigentlich im Einzelnen festzustellen, gewissermaßen ein Fact-Checking, das hier zu betreiben ist. Und das kann natürlich sehr aufwendig sein und ist für Google in, nehmen wir jetzt mal an, es geht ja um zigtausende von Fällen, natürlich nur schwer leistbar. Und die Entwicklung, die man in anderen Bereichen feststellen kann, wenn es um solche strittigen Fragen gibt, das kennt man auch zum Beispiel aus dem Bereich des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, dort werden dann immer Verfahren getroffen, die bestimmte Anforderungen haben und Beweise, erstmal Informationspflichten der einzelnen Beteiligten. So etwas könnte, wäre ja auch zum Beispiel denkbar, aber weil die Frage eben nicht entschieden ist, wer hier überhaupt die Beweislast tragen muss, ist diese Frage dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt worden.
Was bedeuten denn solche Entscheidungen für die Freiheit des Internets?
Für die Freiheit des Internets sind die schon relevant, weil Google auf der einen Seite natürlich ein privates Unternehmen ist mit Gewinninteressen, gleichzeitig aber auch eine Art digitale Infrastruktur. Also weit über 90% der Internetnutzer nutzen Google als Suchmaschine. Und deswegen ist es natürlich relevant, was dort angezeigt wird oder nicht angezeigt wird. Und wenn man das jetzt münzt auf das Recht auch vergessen, ist es so, dass die Datenschutzgrundverordnung nur sehr ausschnittsweise überhaupt Kriterien vorgibt, die zugrunde zu legen sind für solche Löschentscheidungen. Also im Einzelfall, welche Rechte sind einzustellen, wie sind die zu gewichten etc. Das ergibt sich nur sehr kryptisch bislang aus der Datenschutzgrundverordnung. Und da trifft Google natürlich selbst auch Entscheidungen, also stellt Kriterien auf, entwickelt ein Verfahren. Und diese Entscheidungen, die dort getroffen werden, die sind da nicht nur eine unternehmerische Seite, sondern natürlich auch eine individuell relevante Seite, aber auch eine gesellschaftlich relevante Seite. Und deswegen sind diese Entscheidungen, wo es um die Grundausgestaltung geht, so wichtig.
Haben Sie den Eindruck, dass Google eher zu wenig oder zu viel sogar jetzt schon blockiert?
Also es gibt eine Studie bei mir am Lehrstuhl von einem Mitarbeiter, Jan Rensinghoff, und der hat sich die Entscheidung angeguckt aus den Jahren 2015 bis 2019, wo es um Löschentscheidungen geht auf Grundlage des Rechts auf Vergessen in Deutschland gegenüber von Google. Und dort ist erstmal auffällig, dass es relativ wenige gerichtliche Auseinandersetzungen gibt zu dieser Fragestellung. Also Löschanfragen in diesem Zeitraum gab es über 100.000. Erfolgreich davon sind ungefähr die Hälfte. Und das Gerichtsverfahren geführt worden ist, da liegt man ungefähr bei 40 Gerichtsverfahren. Und dort war es so, dass Google in 80% dieser Verfahren erfolgreich war, was wiederum bedeutet, dass vorher schon so gelöscht worden ist, dass die Entscheidungen, die vor Gericht gekommen sind, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass die zugunsten von Google ausgegangen sind. Und das spricht wiederum dafür, dass wenn es relativ wenige im Verhältnis gesehen Beschwerden gibt, die dort geltend gemacht werden, dass vorher relativ großzügig dort gelöscht oder die Verlinkung gelöscht worden ist.
Das heißt, für mich als Privatperson würde das bedeuten, dass ich mir nicht so viele Gedanken machen müsste.
Also erstmal ist es natürlich als Privatperson die Frage, welche Treffer sind dort zu sehen? Sind die ganz vorne zu sehen? Sind die auf Google-Treffer-Rang 100 etc.? Also das ist natürlich eine relevante Frage. Und es ist so, dass über die Entscheidung jetzt des BGHs, jedenfalls dann, wenn es sich um eine Medienberichterstattung vorab gehandelt hat, deutlich erschwert worden ist, sich darauf stützen zu können, dass man, was weiß ich noch, Ablauf hier von 7 Jahren einen Neustart hinlegt und sagt, das muss jetzt mal dort weg sein. Man muss auch mal mit jemand anderen im Bewerbungsgespräch zum Beispiel sich vorstellen können, ohne dass der Geschäftsführer vorher gegoogelt hat und dort sagt, auf Treffer Nummer 2 sehe ich über folgende Informationen, was ist denn eigentlich vor 7 Jahren gewesen? Und es ist natürlich auch so, dass man nicht sehr viel Transparenz hat über die Kriterien, die dort zugrunde gelegt werden. Auch dort ist nicht ohne weiteres kalkulierbar für Betroffene. In der Vergangenheit war es jedenfalls so, dass eher großzügig gelöscht worden ist, Linksverknüpfungen gelöscht worden sind. Ob das in Zukunft so aufrechterhalten wird, es bleibt jetzt die spannende Frage.
Einschätzungen waren das des Medienrechtlers Tobias Gostomczyk zu 2 Entscheidungen des Bundesgerichtshofs für heute. In der letzten Woche machte ein Bericht des NDR-Magazins Panorama Schlagzeilen. Im Mittelpunkt stand ein Referent im Bundesverteidigungsministerium, zuständig für soziale Medien, der, so der Bericht, mit rechtsradikalem Gedankengut sympathisiert, zumindest entsprechende Postings mit einem Like versehen hat. Als Expertin für die Szene der Identitären hatte der NDR auch Natascha Strubel befragt. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Expertin für Rechtsextremismus und schon aus diesem Grund immer wieder Angriffen in sozialen Medien ausgesetzt. Was sie nach dem Erscheinen des NDR-Textes online erlebt hat, hat sie allerdings in Teilen dann doch überrascht.
Also zum einen habe ich sehr viele schöne Reaktionen bekommen, also Leute, die sich für den Bericht interessiert haben. Und bei solchen Berichten ist es aber auch immer wieder so, dass ich auch Reaktionen von Rechtsextremen bekommen habe, die sich dann auch zu einem Shitstorm aufgebaut haben, der dann auch angefacht wurde von bekannten Kolumnisten, die viele Follower haben in den sozialen Medien.
Kolumnisten, die für Springer-Zeitung schreiben. Wir möchten ja die Kolumnisten vielleicht auch gar nicht mit Namen adeln hier in unserer Sendung. Aber es sind Journalisten, die eben auch für etablierte deutschsprachige Zeitungen schreiben, oder?
Auf jeden Fall. Also gerade mit den genannten Springer-Medien gibt es ja da Personen, die dafür bekannt sind, immer wieder bei solchen Themen persönliche Angriffe dann zu fahren und vom Thema eigentlich abzulenken hin zu den Überbringerinnen der Nachricht, die dann persönlich fertig gemacht werden.
Wie hat man versucht, von dem Thema abzulenken?
Indem man gar nicht mehr darüber diskutiert hat, ob es legitim ist, dass ein hoher Angestellter der Bundeswehr offensichtlich einen, sagen wir, laxen Umgang hat mit den Identitären in den sozialen Medien. Man kann ja auch der Meinung sein, dass es in Ordnung ist, Inhalte der Identitären zu liken. Dann kann man inhaltlich darüber diskutieren. Ich würde dem widersprechen, aber man kann ja auch da anderer Meinung sein. Nur so wurde das Thema nicht besprochen, sondern es wurde eine persönliche Kampagne gegen die Journalistinnen und in weiterer Folge auch gegen mich gefahren.
Was wurde Ihnen vorgeworfen?
Mir wurde vorgeworfen, ich sei unseriös, ich stünde da in irgendeiner Verbindung mit anderen Leuten und es handelt sich alles um eine große Verschwörung. Ich sei neidisch auf den Angestellten der Bundeswehr. Ich habe eine linksextreme Agenda. Also das Übliche eigentlich. Ich kenne das schon von anderen Themen, aber es sind einfach persönliche Untergriffe, die da gefahren werden.
Aber dieses Ping-Pong-Spielen von Mitarbeitern von Springer-Zeitungen und den üblichen Verdächtigen, die dann auch im Netz gegen Sie hetzen, ist das für Sie eine neue Qualität oder eine andere Qualität?
Man merkt schon sehr, wenn sich die Mitarbeiter der Springer-Zeitungen einschalten, dann geht es erst richtig los. Also dann sind so viele Leute, die da von ihm persönlich gehetzt werden. Und es gibt immer diese Codes, also diese Kolumnisten oder dieser eine Kolumnist, der sagt dann immer nur, schaut euch diese Person an, wie furchtbar. Und der ganze Mob, der ihm folgt, weiß dann sofort, was zu tun ist. Und dann bin ich erstmal ein paar Stunden damit beschäftigt, Leute zu blockieren, Screenshots von Beleidigungen zu machen, mir zu überlegen, ob ich das auch anwaltlich verfolgen will oder nicht. Und so ist dann auch ein Wochenende damit ja, vertan, sich mit diesem Shitstorm auseinanderzusetzen.
Haben Sie schon mal versucht, auf analogem Wege dem Ganzen zu begegnen, indem Sie beispielsweise, der Kolumnist, über den wir reden, schreibt für die Welt, dann an seine Vorgesetzten oder an seine Auftraggeber heranzugehen und zu sagen, das und das passiert hier immer, dass Sie haben, machen ja eine Zeitung, die etabliert ist, die auch angesehen ist, die auch eine Verantwortung hat?
Das habe ich tatsächlich so noch nie versucht, zumal die Auftraggeber in den sozialen Medien präsent sind und das ja ganz genau wissen. Ja, es nicht nur wissen, sondern sogar verteidigen. Ich bin ja hier auch nicht die Erste und ich werde auch nicht die Letzte sein. Das Schauspiel wiederholt sich immer und immer wieder. Und es gibt da offensichtlich auch in den höheren Etagen kein Problem mit so einem Verhalten.
Aber warum wird das getan? Ist das, weil man auch mit gewissen Menschen im Netz auch sympathisiert oder ist das, was, wie man es neudeutsch nennt, Clickbaiting, also dass man gerne ein bisschen Aufregung schürt, um Reichweite zu erzielen?
Es funktioniert und deswegen wird es immer und immer wieder getan. Es gibt A, keine Sanktionierung und B, gibt es eine Belohnung, weil man wird geteilt, man bekommt viele Klicks, es springt dann eine Kolumne heraus, die wird dann auch sehr oft geteilt und das bringt natürlich alles in dieser Werbelogik und in der Logik der sozialen Medien im Endeffekt auch Geld, weil dort, wo viel geklickt wird, dort, wo die Leute lange auf der Seite bleiben, ist es natürlich gut für die Medienmagazine. Und da ist man offensichtlich auch schon länger bereit, gewisse Grenzen zu überschreiten.
Jenseits des Geldes, wie bedeutsam finden Sie dieses Wechselspiel? Also würde der Shitstorm auch gegen Sie kommen, wenn es diese Menschen nicht gäbe?
Es wird immer einen Prozentsatz von Rechtsextremen geben in den sozialen Medien, die sich, egal was man tut und vor allem was Frauen tun, die sich darüber echauffieren werden. Aber es wird so hoch potenziert, wenn das von einer etablierten Zeitung gestützt wird oder von Personen, die in etablierten Zeitungen schreiben, gestützt wird, dass man einfach viel, viel mehr Zeit und Energie braucht, dem Herr zu werden.
Sagte Natascha Strobel, Politologin und Expertin für Rechtsextremismus aus Österreich. Nun reisen sie wieder, die Touristen. Zwar nicht mehr ganz so viele und die Zahl der Destinationen ist auch noch begrenzt, aber die Wirtschaftsbranche Tourismus nimmt wieder vorsichtig Fahrt auf. Ob das auch den professionellen Reisejournalisten hilft, wieder besser ins Geschäft zu kommen, ist allerdings fraglich. Schon vor der Pandemie waren die Aufträge für Freiberufler immer weniger geworden. Um sich über Urlaubsziele zu informieren, brauchen viele Reisende keine Zeitungen und Zeitschriften mehr, wenn es zum Beispiel kostenlose Internetblogs gibt. Annika Schneider hat sich für uns über die Zukunft des Reisejournalismus sachkundig gemacht.
Grüß dich im Montafon. Herzlich willkommen bei uns im Montafon. Ich bin der Michael, ich bin Marketingleiter bei Montafon Tourismus und ich darf euch heute ganz herzlich zum Live-Presseeinstieg bei uns im Montafon begrüßen.
Eine Videobegrüßung vor imposanter Bergkulisse. Ende Mai konnten Reisejournalistinnen und Journalisten dank Live-Übertragung virtuell nach Österreich reisen. Ein improvisierter Ersatz für die sonst üblichen Pressetrips, zu denen Reiseveranstalter einladen, damit über ihr Angebot berichtet wird. Inzwischen laufen die echten Recherchereisen langsam wieder an. Aber die Corona-Krise hat die Branche gebeutelt. Jennifer Latuperisa-Andresen ist Chefredakteurin des Magazins Reisen exklusiv, das alle drei Monate mit rund 95.000 Stück Auflage erscheint. Das Märzheft blieb dieses Jahr größtenteils unverkauft in den Kiosken liegen. Die Juni-Ausgabe fiel ganz aus.
Wir haben mit unserer Reisesparte seit Februar, oder eigentlich seit Anfang des Jahres, kein Pfennig Geld verdient. Wenn es natürlich einer Destination schlecht geht, einer Hotelkette schlecht geht, sind wir am Ende der Nahrungskette. Wir müssen halt die Durststrecke durchhalten und mal gucken, was man interessante Geschichten in der Nähe findet. Auch nicht nur über Paris und Amsterdam schreibt.
Die Chefredakteurin hat deswegen in einen neuen Blog über Deutschland investiert. Auch Reisejournalistin Maike Nordmeier ist vergleichsweise gut durch die Krise gekommen, dank einer Teilzeitstelle in der Öffentlichkeitsarbeit. In normalen Jahren verreist sie bis zu 15 Mal und berichtet vor allem über Kultur und Kulinarik. Mit Dauerurlaub habe ihr Job aber nichts zu tun, stellt die Wuppertalerin klar.
Es ist natürlich schön, viel auf Reisen zu gehen. Aber das eine ist, dass diese Reisen keine Erholung sind, sondern sehr anstrengend, weil es ein ganz dichtes Programm ist. Man sitzt höchstens mal eine Viertelstunde an einem schönen Strand und fotografiert ihn kurz und dann geht es wieder weiter. Das hat also mit Erholung nicht viel zu tun. Ja, es ist gar nicht so einfach, mit dem Reisejournalismus immer viel Geld zu verdienen. Und allein von der Reise zu leben, vom Reisejournalismus, gelingt gar nicht mehr vielen Leuten.
Viele Berichte sind nur möglich, weil die Veranstalter die Reisekosten übernehmen. Kaum eine Redaktion hat dafür noch einen Etat. Stattdessen suchen sich Journalisten in der Regel Hotels oder Tourismusbüros, die ihre Reisen sponsern, entweder als Einzel- oder als Gruppenreise. Für sie ist es eine ständige Gratwanderung, trotz ihrer Abhängigkeit von Sponsorengeldern unabhängig zu berichten.
Da muss man verantwortungsvoll mit umgehen. Wichtig ist vor allen Dingen, dass man im Vorhinein schon genau schaut, ob die Reise auch interessant sein wird, ob die auch ausgewogen sein wird. Denn wenn man eingeladen wird und dann schreibt man nichts, ist das natürlich schwierig. Man muss auch immer klar machen, dass man jetzt nicht über jeden Programmpunkt zwingend schreibt, sondern das ist ja ein Angebot an die Journalisten und daraus wird man eine Geschichte entwickeln. Und das hat dann auch den Vorteil, wenn dann ein Programmpunkt mal nicht so gut ist, nicht überzeugend ist, dass man ihn auch einfach dann nicht bespricht, weil es einfach keine Empfehlung ist.
Schließlich geht es beim Reisejournalismus vor allem darum, Tipps und Inspiration zu liefern. Hinzu kommt, im Netz gibt es längst jede Menge kostenlose Konkurrenz.
Mann, ist das hell heute. Liebe Freunde, ich grüße euch zum zweiten Teil von Unterwegs aus dem Libanon.
In Videos und Blogtexten liefern Reisende aus aller Welt Infos. Außerdem helfen unzählige Bewertungsportale dabei, das richtige Reiseziel und Hotel zu finden.
Über das Internet hat sich eine völlig neue Welt im Reisejournalismus aufgetan, im Sinne von Reisebloggern, die zum Teil das als Hobby machen, zum Teil aber auch sehr professionell sind. Und da ist für die Leute, die im klassischen Reisejournalismus arbeiten, eine gewaltige Konkurrenz dazugekommen.
Sagt Richard Hofer beim WDR, viele Jahre lang verantwortlich für die Reisesendung Wunderschön. Reiseexklusivchefin Jennifer Latuperisa Andresen sieht das eher als Bereicherung.
Klar sind Influencer und Blogger eigentlich auch Konkurrenz, aber ich finde, es macht es auch bunter. Wir sind ja auch auf Instagram, wo ist der große Unterschied? Also grundsätzlich habe ich da nichts gegen und ich glaube, dass sich das eigentlich befruchtet gegenseitig.
Auch Maike Nordmeier findet, dass die Grenzen zwischen Reisejournalismus und Reiseblogs längst verschwimmen. Sie schreibt selbst seit 8 Jahren für ihren eigenen Blog. Ein regelmäßiges Einkommen bringt ihr das aber nicht.
Annika Schneider berichtete über den kränkelnden Reisejournalismus. Und wir machen uns zum Schluss auf nach Niedersachsen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Björn Diekmann. Ich bin Redakteur der Neuen Osnabrücker Zeitung für die Bezirksausgabe Bramscher Nachrichten. Wir berichten online auf noz.de und am Dienstag in der Printausgabe über die Indoor-Spiele-Arena Bullameck in Rieste. 2019 war für das Bullameck am Alfsee das erfolgreichste Jahr seit der Gründung. Dann kam Corona. Mitte März musste die Einrichtung schließen. Wie es nun nach der Wiedereröffnung läuft, hat Bullameck-Inhaber Dirk Janssen unserer Redaktion erzählt. Zu lesen ist das morgen in den Bramscher Nachrichten.
Und das war Medias Res für heute. Brigitte Beetz verabschiedet sich und verweist auf den Büchermarkt mit Dina Netz gleich hier im Anschluss an unsere Nachrichten in ihrem Programm, dem Deutschlandfunk.